Es heißt im Hebräer 11, wo die Glaubenshelden aufgezählt sind, von denen wir lernen sollen, vom Alten Testament unter anderem: Durch Glauben haben sie die Rachen der Löwen verstopft. Jetzt, weil die Bibel den Löwen auch als Bild verwendet für den Teufel, habe ich ein bisschen recherchiert im Bilderbuch Altes Testament und 5 Männer gefunden, die mit diesem Tier in Kontakt kamen, mit unterschiedlichem Ausgang. Die ersten 3 haben das Vieh totgeschlagen. Wer war das? David? Simson? Und der 3., den verzeihe ich euch, wenn ihr nicht alle kennt, es ist der Benaja. Richter und 2x 2. Samuel. Dann als 4. kommt im 1. Könige die Geschichte vom Propheten. Er wird da 16 Mal ausdrücklich Mann Gottes genannt, der vom Löwen getötet wird, weil er zuerst zwar seinen Auftrag korrekt ausführt, dann jedoch lässt er sich von einem falschen Propheten überreden, etwas zu tun, was Gott ausdrücklich verboten hatte. Deshalb tötet ihn der Löwe. Fressen aber darf er ihn nicht. Eine sehr lehrreiche Geschichte. Wenn ich das Leben habe, möchte ich einmal darüber sprechen. Heute aber habe ich den 5. Mann ausgesucht, den der Hebräerbrief wohl in erster Linie meint. Und der hat es mit einem ganzen Löwenrudel zu tun bekommen. Sie konnten ihm aber nichts antun, weil ein Engel ihnen den Rachen verschlossen hatte. Wer war das? Daniel, ja, es ist schon ein bisschen verraten worden heute. Ja. Als Daniel in die Löwengrube geworfen wurde, war er bereits über 80. Bevor wir uns mit dieser Geschichte befassen, sie steht in Daniel 6, möchte ich aber zuerst einen kurzen Überblick geben über sein vorheriges Leben, das sehr spannend war. Wir sind im Jahr 605 vor Christus und der babylonische König Nebukadnezar plant sein Territorium, im Wesentlichen der heutige Irak, zu erweitern. Die Lage ist gerade günstig, weil die Ägypter, die damals die Vorherrschaft hatten im vorderen Orient, sich in Karkemisch befinden, in der heutigen Türkei, gleich hinter der Grenze mit Syrien, um sich dort mit den Assyrern gegenseitig die Schädel einzuschlagen. Nebukadnezar denkt sich, wo 2 sich streiten, freut sich der 3. Und so kommt es dann auch, der Pharao siegt zwar zuerst gegen die Assyrer, verliert dann aber, ein bisschen geschwächt, gegen Nebukadnezar. Der besetzt anschließend ganz Syrien und Juda, die ab sofort nicht mehr Vasallenstaaten sind, also abhängig von Ägypten, sondern in Zukunft von Babylonien. So steht es im Geschichtsbuch in der Schule. Die Bibel beschreibt die damaligen Ereignisse im 2. Buch Könige. In Kapitel 23 lesen wir, wie Juda tributpflichtig ist gegen Ägypten. Pharao Necho, der war mit dem jüdischen König eines Tages nicht mehr zufrieden, dann hat er ihn abgesetzt und ersetzt durch einen neuen. So war damals die politische Lage. Ab Kapitel 24, dem nächsten Kapitel, im 2. Könige, macht die gleichen Dinge dann Nebukadnezar. Es heißt da in Vers 7, doch der König von Ägypten zog fortan nicht mehr aus seinem Land. Denn der König von Babel hatte von dem Bach Ägyptens an bis zum Strom Euphrat alles genommen, was dem König von Ägypten gehört hatte. Eine bestimmte Anzahl jetzt von Juden, man weiß nicht, wie viele es genau waren, nimmt Nebukadnezar als Beute mit sich nach Babel. Das darf nicht verwechselt werden mit der Zerstörung Jerusalems, die knapp 20 Jahre später dann geschah. Besonders interessiert ist er, ich lese aus Daniel 1, Vers 4, an jungen Männern aus königlichem und vornehmem Geschlecht, von schönem Aussehen und verständig, in aller Weisheit gebildet und von guter Auffassungsgabe und somit fähig, im Palast zu dienen. Einer von diesen ist Daniel. Nebukadnezar weiß natürlich, Juden sind besonders intelligente Menschen. Und Napoleon Bonaparte hat gesagt, wer die Jugend hat, dem gehört sowieso die Zukunft. Oder denken wir an den Pharao in Ägypten, als Israel noch in Ägypten war, ein anderer Mächtiger. Nach der achten Plage war er sogar bereit, Israel ziehen zu lassen, aber nur von einem bestimmten Alter aufwärts, die älteren Semester. Was jetzt diese drei großen Strategen wussten, weiß der Oberstratege dieser Welt, der Teufel, schon lange. In einem Kommentar habe ich gelesen, in jedem Alter gibt es für den Christen besondere Herausforderungen. Aber es muss uns klar sein, den Betroffenen und auch den Eltern, dass die Welt es auf unsere jungen Leute abgesehen hat, vor denen die Zukunft noch liegt. Junge, schöne und begabte Gläubige sind besonders im Fokus. Wenn die Welt sie für sich und ihre Sache gewinnen kann, sind sie für Christus und seine Sache verloren. In Babel angekommen erteilt Nebukadnezar dann genaue Anweisungen für die Umerziehung dieser jungen Leute. Ich lese in Kapitel 1 ab Vers 5. Und der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank, und dass man sie 3 Jahre lang erziehen solle, und nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Und unter ihnen waren von den Söhnen Juda Daniel, Hanania, Michael und Asaria. Und der Oberste der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Belshazzar, Hanania Schadrach, Michael Meshach und Asaria Abednego. Also Daniel trägt ab sofort in seinem Namen nicht mehr das El, der Gott Israels, sondern er ist genannt nach einem der Götter Baals, Bel. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. Und der Oberste der Hofbeamten sagte zu Daniel: Ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollt ihr sehen, dass eure Gesichter schlechter aussehen als die der jungen Männer eures Alters, sodass ihr meinen Kopf beim König verwirktet? Das sagte Daniel zu dem Aufseher, den der Oberste der Hofbeamten über Daniel, Hanania, Michael und Asaria bestellt hatte: Versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe. Und dann möge unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer, die die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden. Dann verfahre mit deinen Knechten, je nachdem, was du sehen wirst. Daniel weiß bei Wasser und Gemüse, dass sie nicht den Göttern vorher geweiht wurden, weil die mögen das nicht. Die wollen Wein haben und Fleisch. Ja. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage mit ihnen. Und am Ende der 10 Tage zeigte sich ihr Aussehen schöner und wohlgenährt als das aller jungen Männer, die die Tafelkost des Königs aßen. Da nahm der Aufseher ihre Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Und diesen 4 jungen Männern, ihnen gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit. Weisheit, Geschwister, ist mehr als Wissen. Wissen gehört zwar dazu, ist aber noch lange nicht Weisheit. Weisheit ist die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu durchschauen und richtige Entscheidungen zu treffen, möchte ich mal sagen. Das sehen wir nämlich sehr gut bei Salomo, dem Weisen schlechthin im 1. Könige 3. Da sehen wir, wie Salomo Gott um Weisheit bittet, um dieses Volk überhaupt regieren zu können. Gleich darauf sehen wir, Gott sagt, ja, okay, gebe ich dir. Und dann wieder gleich darauf stellt er diese Weisheit unter Beweis, indem er den Befehl erteilt. Was befiehlt er? Schneidet das Kind in der Mitte auseinander. Das Problem war gelöst. So, ein bisschen brutal vielleicht, ja. Es ist ja auch nicht dazu gekommen, aber das ist Weisheit. In einer bestimmten Situation wissen, wie man tun muss. Und zusätzlich verstand Daniel, heißt es weiter, auf Gesichte und Träume jeder Art. Und am Ende der Tage, nach denen der König sie zu sich zu bringen befohlen hatte, brachte der Oberste der Hofbeamten sie vor Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen, und unter ihnen allen wurde niemand gefunden, der wie Daniel, Hanania, Michael und Asaja gewesen wäre. Und sie dienten dem König. Und in jeder Angelegenheit, die der König von ihnen erfragte und die ein verständiges Urteil erforderte, fand er sie allen Wahrsagerpriestern und Beschwörern, die in seinem ganzen Königreich waren, 10-fach überlegen. Und Daniel blieb bis zum 1. Jahr des Königs Kyros. Das ist das Jahr 539, also knapp 70 Jahre später, als die Perser und die Meder Babel erobert haben. Schon bald einmal also hat der König Daniel zum Herrscher ernannt daraufhin, nach seiner ersten Traumauslegung über die Provinz Babel, und zum Vorsteher über all diese Weisen. Man muss sich vorstellen, Wahrsagepriester, Beschwörer, Zauberer und Astrologen und ganz oben Daniel. Und in dieser Position, spannende Position, war Daniel gut 40 Jahre bis zum Ende von Nebukadnezar. Unter den anderen 3 babylonischen Königen, die dann noch kamen, die regierten nicht so lange, scheint Daniels Einfluss aber zurückgegangen zu sein. Belsatzar jedenfalls, der letzte von ihnen, hat Daniel nicht mehr gekannt. Als die sonderbare Erschrift erscheint an der Wand während dem Saufgelage, das er veranstaltet hat, in Daniel 5 ist beschrieben, obwohl der Feind bereits vor den Stadtmauern ist und für den Wein hat er die goldenen und silberne Gefäße holen lassen, die Nebukadnezar einst aus dem Tempel in Jerusalem mitgenommen hatte. Und er lässt in Panik jetzt die Weisen rufen, ist Daniel jedenfalls nicht unter ihnen. Die Weisen können die Schrift auch nicht deuten. Worauf die Königin, die sich an Daniel erinnern kann, vielleicht die Mutter, anregt, dass er gerufen wird. Daniel erklärt Belsatzar die Schrift, bekannte Schrift, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Mene Gott hat dein Königtum gezählt und macht ihm ein Ende. Dekel, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Und Peres, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Seither ist das Wort Menetekel ein Synonym für ein geheimnisvolles Anzeichen eines drohenden Unheils. Obwohl Daniel gleich, nachdem er in den Saal gekommen war, klargestellt hatte, dass er auf die für die Deutung der Schrift ausgesetzte Belohnung und Beförderung keinen Wert legt. Der König, hat er gesagt, soll sie für sich behalten oder einem anderen geben, gibt Belsazar Befehl, dass man ihn mit Purpur bekleidet, eine goldene Kette um den Hals legt und ihn zum dritten Mann im Reich ausruft. Kapitel 5, Vers 30. In derselben Nacht wurde Belsazar, der chaldäische König, getötet. Soweit die etwas längere Vorgeschichte. Daniel, wie gesagt, ist jetzt mittlerweile starke 80. Und jetzt kommen wir zu unserer heutigen zentralen Geschichte in Daniel Kapitel 6. Ich lese den ersten Vers. Und Darius der Meder übernahm die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war. Also wir müssen wissen, in dieser Konföderation, in diesem Zusammenschluss zwischen Persern und Medern, waren die Perser die Stärkeren. Deshalb hat auch ihr König Kyros die Oberherrschaft, das Oberkommando gehabt. Nach der Eroberung Babylons wird die Beute dann geteilt. Einen Teil schnappt sich Kyros. Es wird Persien, dem heutigen Iran im Wesentlichen, einverleibt und Kyros gehört dann auch wieder in seine Hauptstadt durch zurück. Den anderen Teil, inklusive der Hauptstadt Babel, die liegt da ungefähr, da wo vom Irak das K ist, ein bisschen rechts da am Euphrat, überlässt er seinem Partner, dem Darius wird er hier genannt, der Meder. Die im ganzen Königreich sein sollten und über sie drei Minister zu setzen, von denen einer Daniel war, denen jene Satrapen Rechenschaft geben sollten, damit der König keinen Schaden erlitte. Also aus der Hand von Darius nimmt Daniel jetzt die Beförderung an. Das ergibt jetzt wieder einen Sinn. Und wir sehen, er macht es trotz seines Alters noch erstaunlich gut. Heißt in Vers 4, da übertraf dieser Daniel die Minister und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Und der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich einzusetzen. Also nicht mehr drei Minister, sondern nur noch einer. Das birgt natürlich Zündstoff. Verse 5 und 6. Da suchen die Minister und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden waren. Da sagten diese Männer, wir werden bei diesem Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn finden. Sie kommen also zur Erkenntnis, gegen diesen Daniel kommen wir nicht an. Es sei denn, es gelingt uns, seine Gottesbeziehung, von der sie genau wissen, dass er sie nicht nehmen lassen würde, so gut keinen sehen, als gesetzeswidrig einzustufen, gesetzeswidrig zu machen. Und sie haben auch schon eine Idee, denn Daniel hatte nämlich die Gewohnheit, sich dreimal am Tag zum Gebet zurückzuziehen. Daraufhin stürzten diese Minister und Satrapen zum König und sprachen zu ihm so: König Darius, lebe ewig. Alle Minister des Königsreiches, die Statthalter und Satrapen, die Staatsräte und Verwalter haben sich beraten, dass der König eine Verordnung und ein Gebot bestätigen soll, dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine Bitte richtet, außer an dich, o König, das geht runter, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, der König, erlass das Verbot und lass ein Schriftstück ausfertigen, das nicht geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Daraufhin ließ der König Darius das Schriftstück und das Verbot ausfertigen. Daniel erfährt von dem Gebot, Verbot, lässt sich aber nicht beirren, wird in Flagranti beim Gebet ertappt und dem König vorgeführt. Der wollte ihn ja als einziger Minister einsetzen und nicht ohne Grund, der sucht jetzt nach einem Ausweg, Daniel zu retten. Da sie aber nicht nachgeben, kann er nicht anders als das Gesetz, sein eigenes Gesetz anzuwenden. Vers 17. Dann befahl der König und man brachte Daniel herbei und warf ihn in die Löwengrube. Der König begann und sagte zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten. Und ein Stein wurde gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt. Und der König versiegelte ihn mit einem Siegelring und mit den Siegelringen seiner Gewaltigen, damit die Sache mit Daniel nicht verändert wurde. Später gab es noch einmal einen unschuldigen Juden und einen heidnischen Machthaber, der bedrängt wurde, diesen Mann zu verurteilen. Zuerst hat er sich gesträubt, aber dann gab er nach und ordnete seine Tötung an. Und ein Stein wurde auf seine Gruft gelegt und der Stein wurde versiegelt, damit die Sache nicht verändert wird. Und zusätzlich wurde noch eine Wache postiert. Matthäus 27. Schauen wir jetzt, wie die Geschichte ausgeht mit Daniel bei den Löwen. Vers 19. Darauf ging der König in seinen Palast und er übernachtete fastend und ließ keine Speise zu sich hereinbringen und sein Schlaf floh von ihm. Dann stand der König bei der Morgenröte, sobald es hell wurde, auf und ging schnell zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er mit trauriger Stimme nach Daniel. Der König begann und sagte zu Daniel: Daniel, Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, den du ohne Unterlass dienst, dich vor den Löwen erretten können? Da redete Daniel mit dem König: O König, lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und er hat den Rachen der Löwen verschlossen, sodass sie mich nicht verletzt haben, weil vor ihm Unschuld an mir gefunden wurde. Und auch vor dir, O König, habe ich kein Verbrechen begangen. Da freute sich der König sehr und der befahl, Daniel aus der Grube herauszuholen. Und Daniel wurde aus der Grube herausgeholt und keine Verletzung wurde an ihm gefunden, weil er auf seinen Gott vertraut hat. Ich denke, auch das weckt wieder Assoziationen mit Jesus. Auch Jesus konnte der Teufel, der die Macht hat über den Tod, wie es heißt im Hebräerbrief, wegen seiner Unschuld nicht wirklich was anhaben. Er konnte ihn zwar töten, aber der Tod konnte ihn nicht festhalten. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten, sagt der Engel zu den Frauen, die im Morgengrab vor dem leeren Grab stehen. Soweit jetzt diese Geschichte von Daniel. Was können wir nun von diesem Mann lernen? Ist seine Situation damals überhaupt mit der unseren heute vergleichbar? Rein äußerlich natürlich nicht. Wir leben nicht als Deportierte in Babel, sondern in Freiheit in unserem eigenen Land, in Südtirol. Die Bibel aber sagt, dass jeder Gläubige zu jeder Zeit Ausländer ist hier in dieser Welt. Er lebt in einer dem Glauben abträglichen Umgebung. Wir wissen, sagt Johannes in seinem ersten Brief, dass wir von Gott sind. Die ganze Welt aber liegt im Argen. Mit dem Argen, mit dem Bösen, meint Johannes, den Teufel, er ist der Fürst dieser Welt, sagt Jesus. Wenn auch subtiler, somit weniger durchschaubar, haben wir mit den gleichen Herausforderungen im Prinzip zu bestehen wie Daniel. Der Teufel kann uns zwar nicht aus der Hand Jesu rauben, aber er kann unser gutes Zeugnis in dieser Welt ruinieren, unsere Wirksamkeit beseitigen. Und unser Zeugnis, ein Zeugnis, das Daniel hatte. Es heißt von ihm, am Ende von Kapitel 6, das habe ich nicht vorgelesen, und dieser Daniel stand im großen Ansehen unter der Regierung des Darius und unter der Regierung des Kyrus des Persers. Und von der ersten Gemeinde heißt es ähnlich in der Apostelgeschichte. Sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Geschwister, es funktioniert nur, wenn wir glauben, wie Daniel es tat. Und die erste Gemeinde. Ich meine, die richtige Mischung aus Solidarität mit dieser Welt und Distanz zu dieser Welt. Schauen wir uns deshalb zum Schluss noch kurz an, wie Daniel das genauer praktizierte. Daniels Solidarität mit Babel. Daniel hat seine Instruktionen punkto Solidarität mit Babel natürlich bezogen aus dem Wort Gottes, konkret durch den Propheten Jeremia, der damals Gottes Sprachrohr war. Ich lese zwei Stellen vor, Jeremia 27, ab Vers 5, spricht Gott. Ich habe die Erde gemacht, die Menschen und das Vieh, die auf der Fläche der Erde sind. Durch meine große Kraft und durch meinen ausgestreckten Arm. Und ich gebe sie, wem ich will. Und nun, ich habe all diese Länder in die Hand meines Knechtes Nebukadnezar, des Königs von Babel, gegeben. Und auch die Tiere des Feldes habe ich ihm gegeben, dass sie ihm dienen. Daniel hat die Könige von Nebukadnezar bis Darius als von Gott eingesetzt betrachtet und ihnen deshalb zugearbeitet. In seiner Funktion als oberster Berater des Königs und als Prophet Gottes zugleich musste er ihnen natürlich manches Unangenehme sagen, aber immer in Liebe, Loyalität und Treue. Wir haben nicht so eine hohe Stellung wie Daniel. Wir haben mit der Politik nicht viel zu tun. Aber unsere Haltung gegenüber der Obrigkeit sollte die gleiche sein. Und das zweite Wort steht in Jeremia 29, ab Vers 4. So spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, an alle Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel gefangen weggeführt habe. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter gebt Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr dort vermehrt und nicht vermindert euch. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Solidarität mit Babel. Daniel war kein zurückgezogener Eigenbrüder, sondern lebensbejahender, anteilnehmender Mensch. Sonst wäre nicht so eine Wirkung von ihm ausgegangen, wie ich vorher gelesen habe. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, haben wir das letzte Mal gehört. Das Salz, das aus dem Topf hüpft, kann nicht mehr salzen. Daniel hat aber aufgepasst, dass er sich dabei keine Krankheit holt. Jakobus schreibt, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst ist dieser. Waisen und Witwe in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Also in der Welt, aber nicht von der Welt. Geschwister, dieser zurückhaltende Lebensstil, Waisen und Witwen besuchen in ihrer Bedrängnis, dürfte uns eigentlich nicht schwer fallen. Wir haben ja eine Quelle des Glücks, die die anderen nicht kennen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, sagt Nehemia. Und neutestamentlich ausgedrückt, sagt Paulus, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Der hingegen, der Gott nicht kennt, sucht sein Glück natürlich, fast schon notgedrungen, ein bisschen Kick in anderen Dingen, Highlights und Eskapaden und was es alles gibt. Paulus sagt, wenn ich nicht an die Auferstehung glauben würde, dann würde ich auch sagen, lasst uns essen und trinken, und er meint damit richtige Fress- und Saufgelage, denn morgen sind wir tot. Dazu gehören wir aber nicht, und deshalb haben wir auch keinen ganz großen Drang nach diesen Dingen. Also Daniel fängt an, sich zu distanzieren von Babel, wo er sich verunreinigen würde. Gegen die Unterweisung, wir erinnern uns an Kapitel 1, in der heidnischen Kultur wehrt er sich nicht. Die hält sein Glaube aus. Auch seinen neuen, wiedergöttlichen Namen trägt er mit Fassung. Im Gesetz steht nichts über den Namen, den ein Jude tragen muss. Das Gesetz verbietet aber den Verzehr von unreinen Tieren. Deshalb möchte er nicht essen von der Tafel des Königs von Babel. Geschwister, wir müssen ein Gespür haben oder entwickeln für das von den Angeboten dieser Welt, was uns nicht gut tut, was uns nur den Seelenfrieden raubt. Kann verschiedene Formen annehmen. Alles andere können wir mit Freude genießen. Und schließlich, ganz zum Schluss, Daniel ließ sich seinen Umgang mit Gott nicht nehmen. Leben mit Gott heißt, dass zuerst ich auf ihn höre. Dann aber hört er auch auf mich. Das ist Leben mit Gott. Das hat er sich nicht nehmen lassen. Als Darius das Gesetz unterschrieben hatte, dass für 30 Tage niemand eine Bitte richten dürfe an irgendeinen Gott oder einen Menschen, sonst würde er in die Löwengrube geworfen, er setzte sich damit praktisch an die Stelle Gottes, ging Daniel weiterhin wie vorher dreimal, es wird nicht weit gewesen sein, von seinem Ministerium rüber in sein Haus, wo er im Dachgeschoss offene Fenster hatte Richtung Jerusalem, installieren lassen. Kniete nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es vorher getan hatte. Ich habe das nicht vorgelesen vorher. Die Schwester hätte genauso gut in seinem Büro, im Ministerium einen guten Gedanken haben können, wie man so sagt. Aber jetzt kommt's. Samuel hatte früher, Daniel war ja in der Schrift zu Hause, bei der Tempelweihe einst folgendes Gebet gesprochen. Das lese ich jetzt vor. Und Gott hatte gesagt zu Salomo, so sei es. Das ist gut, was du gebetet hast. Ich lese das Gebet vor. Salomo betet, wenn sie gegen dich sündigen, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt, und du über sie erzürnst und sie vor dem Feind dahingibst und ihre Bezwinger sie gefangen wegführen in ein fernes oder in ein nahes Land, und sie nehmen es sich zu Herzen in dem Land, wohin sie gefangen weggeführt worden sind, und kehren um und flehen zu dir im Land ihrer Gefangenschaft, indem sie sagen, wir haben gesündigt, wir haben uns schuldig gemacht und haben gottlos gehandelt. Und sie kehren zu dir um mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele im Land ihrer Gefangenschaft, wohin man sie gefangen weggeführt hat, und sie beten in Richtung auf ihr Land, das du ihren Vätern gegeben hast, und auf die Stadt hin, die du erwählt hast, und auf das Haus hin, das ich in deinem Namen gebaut habe, dann höre vom Himmel her der Städte, wo du thronst, ihr Gebet und ihr Flehen und schaffe ihnen ihr Recht. Und vergib deinem Volk, worin sie gegen dich gesündigt haben. Das ließ Daniel sich nicht nehmen. Leben mit Gott heißt, noch einmal, man spricht viel vom Sprechen, ich sage es mal vom Hören her, dass ich zuerst auf ihn höre, dann aber hört er auch auf mich, hat er gesagt. Und dieses Privileg sollten wir uns nicht nehmen lassen und wir sollten unser Vorrecht in erster Linie einsetzen, vor allem für die jungen Leute, die das Leben noch vor sich haben.